Servus zusammen und herzlich willkommen beim Statzgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Heute im Talk bei mir zu Gast Benjamin Forgiven, der eine spannende Geschichte erzählt, die nicht nur von Highlights geprägt ist, sondern ich sag mal von Gangstern im Fahrstuhl bis hin zum tiefsten Betrug und großer Enttäuschung, dem Zerplatzen von Träumen und dann dem Merken, dass man vielleicht auch, wenn man sich selbst als ängstlich erst eingeschätzt hat, trotzdem jemand sein kann, der Großes bewirken kann, was der Glaube für ihn bedeutet und wie das alles so kam, wie es jetzt gekommen ist, das hören wir heute im Talk. Herzlich willkommen, Ben.
Hi, servus.
Wir werden uns heute unterhalten über Hip-Hop, Hip-Hop-Producing, weil das auch dein Job ist. Du bist Beat-Bastler und Hip-Hop-Produzent und MC noch dazu, Lyriker, und ich kenne dich und schätze dich als einen Menschen, der sehr authentisch, sehr tiefgehend ist und ich bin sehr gespannt drauf, was du heute zu erzählen hast, denn deine Geschichte ist wirklich spannend. Fangen wir mal doch gerade beim Hip-Hop an, wenn es für dich in Ordnung ist.
Voll, klar.
Wann ist denn Hip-Hop in dein Leben getreten?
Hip-Hop ist in mein Leben getreten. Ich glaube, das war so 96, 97 ging das los. Da habe ich Freundeskreis, Quadratur des Kreises, ja. Das waren so die ersten Sachen, die ich gehört habe und die mich auch echt begeistert haben. Und ja, also vorher habe ich schon immer hin und wieder so amerikanischen Rap gehört, aber mein Englisch war damals nie einfach nicht gut genug und ich habe das gefühlt, aber plötzlich ist da eine Band, die auf Deutsch rappt.
Und das wird legitim.
Ja, und ich habe das verstanden und ich dachte so, krass, wie gehen die mit den Worten um und wie krass die Mucke auch einfach bounced. Das hat mich sehr begeistert und da ging das dann so los, dass ich Hip-Hop-Musik gehört habe. Und dann weiß ich noch, ich war im Jahr 2000, war ich mit einem Cousin von mir auf einer Freizeit, das war irgendwie so eine Jugendfreizeit oder so, und das war mit einer Gemeinde aus Toschstedt, bei Hamburg da hinten im Norden, irgendwo liegt es, und mit denen waren wir halt auf einer Freizeit, und dann haben wir so aus Spaß, habe ich mit einer Teilnehmerin dort aus Spaß haben wir so einen Freizeit-Rap geschrieben für das Nachtreffen quasi.
Na klar.
Und ich hatte damals noch Music Maker auf meinem... auf meinem PC und dachte mir so, komm, probierst du einfach mal aus, einen Beat dazu zu bauen. Und da habe ich so einen ganz einfachen Beat gebaut.
Im Lego-Bausteinsystem.
Ja, genau. So ein paar Loops zusammengeschraubt und dann war das ein Beat und dann haben wir auf diesem Nachtreffen halt diesen Freizeit-Rap performt und bei diesem Nachtreffen in dem Saal saß dann auf einmal ein junger Mann, der auch so in meinem Alter war, Benjamin Bonat.
Von damals Holz wahrscheinlich.
Damals Holz,
noch.
Genau. Der hat zu der Zeit dort ein Praktikum oder irgendwie so ein, nee, es war kein Praktikum, ich weiß nicht. Der war auf jeden Fall zu der Zeit dort in Torstedt in der Gemeinde. Und der kam dann danach auf mich zu und meinte, hey, voll cool. Und er würde ja auch Rap-Musik machen und ob er mir mal was zeigen darf. Und dann sind wir zu ihm ins Auto und dann hat er mir so ein Tape vorgespielt von Holz.
Ja.
Und ich dachte mir, krass, Alter, die machen christlichen Rap, das ist ja verrückt. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe eine MPC und ich fand damals die Beats schon richtig dope von denen.
Ja, war
weil
so.
Es einfach geil klang, auch so diese MPC-Beats, ja. Die waren schon immer irgendwie nice.
Ja.
Und ja, ich hatte mir zu der Zeit eine Perle dort angelacht.
Aha.
und war deswegen manchmal in Torstedt, um ja, halt einfach Zeit mit ihr zu verbringen. Und er war halt auch dort, der Benjamin. Und der hat, dann gab es noch einen Rapper, Dane hieß der, glaube ich. Mhm. Der hat so eine Platte gemacht, Idealgewicht oder so hieß das.
Dane.
Oder Dane.
Dane sogar.
Mhm. Dane, ja. Ja.
Daniel Schnepel.
Ah ja, okay. Dane. Ja. Ich habe ihn nie so richtig kennengelernt, aber...
Ja, ich habe mit ihm mal ein Feature, wir haben auf unserer Platte mal ein Feature mit ihm gemacht.
Also, ah, ja. Nice.
Ja.
Ja, fand ich auch richtig dope, was er gemacht hat.
Ja.
Und
geistreich hat er sich später dann genannt.
Geistreich.
Yes.
Okay. Ja, jedenfalls gab es da eine Hip-Hop-Jam in Osterholz-Scharmbeck mit Freispruch, Dane und... noch irgendein christlicher Rapper und dann waren da aber auch noch unchristliche Rapper bei dieser Jam. Und dann hat Benjamin Bonert mir irgendwie ein Beat gegeben und ein bisschen Slot von seiner Stage-Time hat er mir abgezwackt. Und ich habe dann irgendeinen Text, ich habe dann angefangen, wollte dann auch christliche Rap-Musik schreiben, habe so meinen ersten christlichen Text so geschrieben und habe den dann da performt auf dem Beat von Benjamin Bonert und die Leute irgendwie so, yeah, so drauf abgegangen und irgendwie bin ich dann voll darauf hängen geblieben und fand es auf einmal krass und hab mich dann, ich wollte immer dann auch eine Band haben, hab dann in meinem Umfeld gesucht, wer könnte denn mit mir zusammen das machen und hat sich aber lange niemand gefunden und irgendwann habe ich dann aber jemanden kennengelernt, Michel heißt der Typ und der ist aber auf diesem Rastafari-Film, der hat so Dancehall-Sachen gemacht und Reggae-Musik und ich habe das auch gefeiert und dann haben wir Yedidja-Styles oder so. Yedidja heißt von Gott geliebt.
Okay.
Yedidja-Styles und dann war das richtig Trash, was wir da gemacht haben, aber es war, also ich habe das in dem Augenblick voll gefühlt. Das war jetzt so eine Mischung zwischen Dancehall und Hip-Hop.
Ja, ein bisschen Rugger. So ein,
so ein bisschen Rugger,
ja,
genau.
Ja, ist klar.
Habe ich da meine Ausflüge gehabt und bin dann aber irgendwann, also wollte ich irgendwie auch nichts mehr mit Kirche und so zu tun haben und bin dann raus da. Ich habe nebenbei auch Schlagzeug gespielt, noch in so einer Band, in so einer Punkband. Und wir haben dann oft am Wochenende, am Samstag, irgendwelche Gigs in irgendwelchen Pubs gehabt. Und war dann morgens immer voll verspult im Gottesdienst und habe dann irgendwann die Bibelstelle gelesen, dass Gott so lauwarm verabscheut. Sei heiß oder sei kalt, sei schwarz oder weiß, aber sei nichts dazwischen, weil das würde er ausspeien. Und dann dachte ich, krass, ich muss eine Entscheidung treffen, entweder ganz oder gar nicht. Und irgendwie hat mich dieses Rock'n'Roll-Leben zu der Zeit mehr angemacht und hat mich dann für gar nicht entschieden.
Oh wow, krass.
Es war eine ganz bewusste Entscheidung. Und ja, dann war es so, dass ich halt raus war aus diesem Kirchending und habe mich dann fürs Auflegen interessiert. Ich bin dann mit in einer WG gelandet, wo jemand ja professionell auch aufgelegt hat. Und dann war ich viel in Clubs mit dem Donnerstag, Freitag, Samstag. Mhm. Und dann einfach schlecht ernährt, schlechte Beziehungen angefangen, zu viel Energy Drinks getrunken, einfach so, ne, wenig geschlafen.
Ja. Clubleben und, halt.
Ja, dieses Clubleben, genau. Und aber dieses Rap-Ding hat mich nie losgelassen und hab dann angefangen, halt so säkulären Rap zu machen. Mhm. Hatte dann auch eine Band und hab mit den Jungs dann Mucke gemacht. Mhm. Und das ging dann ein paar Jahre so. Und dann Ende 2010, ich glaube Ende 2010 war das, da habe ich dann wieder zu Jesus gefunden.
Okay, da muss ich kurz reinhaken quasi. Wir knüpfen nachher auf. Wie kam das, nachdem du eine bewusste Entscheidung getroffen hast, wenn Lau keine Option für mich ist, dann mache ich gar nicht. Und dann kommt aber trotzdem x Jahre später das Glaubensthema wieder in dein Leben. Wie ist das passiert, Ben?
Ja, im Grunde genommen ist es Gnade gewesen so. Also ich habe, wie gesagt, einen ungesunden Lebensstil geführt, der dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass ich, ja, depressiv geworden bin. Mhm. Ich habe damals schon viel gemacht. Ich habe echt einen guten Job gehabt und habe nebenbei noch so ein Stipendium und habe Maschinenbau studiert. Habe viel gearbeitet und nebenbei studiert und dann halt noch meine Musik gehabt. Und da, ich habe ja zeitweise echt so im Schnitt 4 Stunden geschlafen, über ein paar Monate hinweg. Ja, 4 Stunden am Tag geschlafen. So. Und das war echt zu wenig. Und wenn du dich dann noch ungesund ernährst, und ich bin sowieso ein eher melancholischer Mensch, so ein bisschen, ja, dass ich mag Melancholie tatsächlich. Manchmal sehne ich mich auch danach. Also mich berühren auch traurige Songs viel eher noch als Happy-Clappy-Songs. Ich weiß nicht. Aber genau, durch diese melancholische Ader in mir ist wahrscheinlich diese Mischung hat's gemacht, dass ich dann irgendwann das Leben nicht mehr so als lebenswert empfunden habe und hatte irgendwie, habe so alles, mein ganzes Schaffen irgendwie hinterfragt und wenn dann nachts auch nicht oder morgens dann nicht mehr aus dem Bett gekommen habe, dann ja, wie gesagt, so Anflüge von Depressionen bekommen.
Ja.
Und meine Mutter und ich, wir waren da wirklich relativ close. Also sie hat immer einen guten Draht zu mir gehabt, sag ich mal. Sie hat immer schnell gecheckt, wie es mir geht. Und hat dann auch gemerkt, dass es mir nicht, überhaupt nicht gut ginge. Und ja, als sie dann irgendwie gecheckt hat, dass ich des Lebens müde bin, also ich habe nie an über Selbstmord oder so nachgedacht, aber ich war echt so drauf und hatte teilweise, also eine Zeit lang habe ich gedacht, okay, wenn ich heute irgendwie vom Auto überfahren werde,
ist egal.
Scheiß drauf, ist völlig egal, es kräht kein Haar nach mir und ich bin's dann auch los. So.
Oh Mann.
Das war irgendwie nicht cool und meine Mutter hat das gecheckt und hat gesagt, hey, sie würde sich freuen, wenn ich einfach mal wieder mit in die Gemeinde komme.
Okay, deine Mutter hat einen gläubigen Background gehabt. Mhm. Okay.
Genau, ich bin christlich schon so gläubig erzogen worden.
Okay, okay.
Ja, ich hatte die ganzen Bible-Stories im Kopf. Mhm. Meine Mutter hat damals auch immer aus der Kinderbibel vorgelesen. Und das war halt auch das Ding, diese Kinderbibel. So nice ich dich finde, und wahrscheinlich macht das mit den meisten Kindern noch nichts, aber ich kann mich erinnern, dass ich im Alter von 3, 4, 5 Jahren irgendwie, ich war auf jeden Fall noch ein Kind, diese Geschichten gehört habe. Und dann war da zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, es war so ein Bild in der Bibel, war ja immer viel mit Bildern. Und das war ein Bild von David, wie er der gerade den Goliath erschlagen hatte. Okay. Und dann so irgendwie so mit einem Fuß irgendwie so auf seinem Kopf, so triumphierend auf ihm stand so. Und so als der Held da stand. Und ich hab den David gefeiert. Gleichzeitig habe ich aber mich selber gefragt, ja okay, aber was hat das mit mir zu tun? Und kann ich jemals so ein Held sein? Ich war physisch nie die Granate so, nie der krasse Typ und war auch bis zur 9. Klasse immer der kleinste Junge in der Klasse.
Okay.
Und habe dementsprechend auch kassiert. Aber ich weiß, dass ich damals schon dachte so, ich werde das ja nie schaffen, so ein Held zu sein. Und was, also
hat dich die Geschichte, die dich hätte ermutigen sollen, eigentlich ein bisschen deprimiert?
Irgendwie hat sie mich deprimiert, ja, genau, weil okay, ich krass. Dachte so, ja, okay, so, aber was kann Gott mit mir anfangen? Ich bin niemand, der Löwen tötet und der schon gar nicht einen Goliath töten kann. So, ne? Ja, war eigentlich immer voll der ängstliche Typ mit wenig Selbstbewusstsein und das hat sich irgendwie so meine ganze Teenager-Phase und auch als junger Mann hat sich das durchgezogen, dass ich nicht so viel von mir selber gehalten habe. Und genau, dann war es so, dass, wie gesagt, meine Mutter lädt mich ein und ich bin dann im Prinzip ihr zuliebe mitgegangen in den Gottesdienst. Und dann weiß ich noch, hatten die zu der Zeit einen Chor. Und der Chor hat gesungen, ich stehe eigentlich gar nicht auf Chormusik.
Ja, aber, ist auch von Hip-Hop relativ weit weg.
Ja, genau, aber dieser Song hat mich irgendwie berührt. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Song heißt, aber ich weiß, dass dieses Stück mich voll berührt hat. Mhm. Und dann bin ich sonntagsabend zu einfach mal mitgegangen und habe mich dann so hinten hingechillt und habe die Atmosphäre dort genossen und fand es irgendwie auch schön, dass die ganzen Leute so Interesse an mir hatten und sich irgendwie gefreut haben, mich wiederzusehen, weil die kannten mich so, dass ich dann irgendwann als Teenager raus bin und haben mich dann halt eine ganze Weile nicht wiedergesehen und auf einmal sitze ich wieder da und das hat einige echt gefreut und ich fand es irgendwie schön, wie die dann auf mich zugekommen sind.
Hast du eine Form von Annahme gespürt offensichtlich?
Ja, schon.
Ja. Mhm. Ja.
Und mein Vater und ich, wir hatten zu der Zeit nicht so den guten Draht zueinander. Mhm. Der hat früher immer viel gearbeitet und ist spät nach Hause gekommen und ich habe eigentlich wenig mit meinem Vater in meiner Kindheit zu tun gehabt. Konnte er leider auch nicht ändern, war auch nicht der große Fan von. Also das hat er jetzt nicht gemacht, weil er keinen Bock auf uns hatte, sondern er musste halt Rechnungen bezahlen und musste viel arbeiten und hatte halt auch einen Job.
Aber das Gegenüber hat dir gefehlt.
Ja, mir hat es irgendwie gefehlt und ich hatte keine Beziehung zu meinem Vater so richtig. Ja. Also es war kein Anvertrauter von mir. Ich hätte ihm nie irgendwie Sachen anvertraut. Und irgendwie hat mir das gefehlt. Ja, und mein Vater hat aber in der Zeit diesen Alpha-Kurs, das ist so ein Glaubensgrundkurs, gemacht in der Church und hat dann gefragt, ob ich daran mit teilnehmen möchte. Und dann, ja, haben wir das zusammen gemacht und haben danach immer noch was gegessen und haben uns halt über
das Thema
unterhalten, ja. Aber auch über uns. So, wir kamen wieder ins Gespräch.
Wow, okay, das heißt, auf der einen Seite war das eine Glaubensgeschichte, aber auf der anderen Seite auch eine Begegnungsgeschichte mit deinem Vater.
Voll, ja.
Ach, cool.
Ja, und da habe ich so das erste Mal irgendwie wieder gemerkt, wie cool mein Vater eigentlich ist. Ach. Und dass er mich ja voll mag und dass er ein liebenswerter Mensch ist. Und das war irgendwie schön. Aber in der Phase habe ich mich auch bekehrt, weil ich plötzlich, und das meine ich jetzt mit Gnade, irgendwie hat Gott mir plötzlich gezeigt, wie sein Wesen eigentlich ist, dass ich gar nicht der starke Held sein muss.
Okay.
Und dass er mich einfach so liebt, wie ich bin, dass er sich schon was dabei gedacht hat, mich so
zu machen, wie du bist, zu kreieren, wie ich jetzt bin.
Ja, ja. Und dass er einen Plan für mein Leben hat und dass er ja, wirklich auch für meine Sünden gestorben ist, sogar für die Sünden, die ich noch tun werde.
So krass.
Und das hat mir voll die Last auf einmal genommen. So diese Bürde, weil ich dachte wirklich immer, also ich habe nie daran gezweifelt, dass es Gott gibt, aber ich dachte immer, ich werde es nicht schaffen. So, ich werde kein Gott wohlgefälliges Leben führen können. Ja. Ich bin nicht gut genug, nicht stark genug.
Ja.
Und am Ende lande ich sowieso in der Hölle. So. Also da für mich führte da gar kein Weg dran vorbei. Und auf einmal wurde dieses Bild aber geändert und ich dachte so, hey, der Teufel ist besiegt, so die Hölle ist Vergangenheit so für mich, weil ich Jesus hab und ich habe Ja zu ihm gesagt und deshalb bin ich gerettet, nicht weil ich cool bin, nicht weil ich
Leistung bringen muss.
Leistung bringe, genau. Ja.
Ja. Ja, und du hast wahrscheinlich erkannt, dass er zu dir Ja gesagt hat, was auch cool ist.
Genau.
Wo du auf dich nicht so viel gesetzt hast und auf das nicht Held sein können. Und du wahrscheinlich gemerkt hast, aber ich liebe dich anyway.
Das Voll.
War die Botschaft, die da.
Ja, und dann ging halt der Prozess los. Dann hat Gott an mir gearbeitet. Und das war aber nie so, ich hatte nie das Gefühl, dass ich unter Druck gesetzt werde. Es war nie so, du musst das jetzt schaffen.
Mhm.
Sonst ist unsere Freundschaft wieder zu Ende, sondern das war immer mehr so ein, hey Ben, ich liebe dich und du bist safe. So, das mal vorweg. Und aber weil ich dich liebe, will ich, dass du ein qualitativ hochwertiges Leben führst.
Krass.
Und deshalb würde ich gerne mit dir an den und den Baustellen arbeiten.
Schön.
Und deswegen war das irgendwie für mich immer relativ leicht, das abzugeben. Also weil ich mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt habe.
Ja,
so hat sich das. Es war halt ein Prozess über ein paar Jahre, hat es schon gedauert. Aber
hat sich dann gesetzt auch in dir.
Ja, genau.
Und ist zu einer Gewissheit geworden. Mhm. Und ich meine, jetzt könnte man ja eigentlich sagen, war eine schöne Sendung, wir haben deine Geschichte gehört, weil dein Leben ab da ja dann nur noch leicht, easy und entspannt verlaufen ist. Du bist in deinem Happy End angekommen und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt, naja, wir reden
dann
ja, insofern
er
lebt
noch.
Er noch heute. Und tatsächlich hat dein Leben ja dann auch spannende Etappen gehabt, die sich nach Glanz und Gloria anhören. Also du warst Entwicklungshelfer in Afrika, du bist jetzt Hip-Hop-Producer für deine eigenen Platten, hast Alben veröffentlicht, große Konzerte gespielt. Du hast in Afrika deine Traumfrau kennengelernt, ihr habt geheiratet und dein ganzes Leben ist ja ab jetzt entspannt verlaufen und es gab keine Melancholie mehr, richtig?
Sollte man so meinen, ja.
Sollte man so meinen, aber ist anders, weil der Glauben einen auch nicht davor bewahrt, dass das Leben tiefe Täler haben kann. Und die kennst du eben auch. Hm. Nehmen wir gerade mal zum Beispiel deine Ehe. Jetzt lernst du da eine Lady kennen und du denkst, du hast deine Traumfrau gefunden, alles wird gut. Und dann kommt da plötzlich eine böse Überraschung. Was ist da passiert, Ben?
Ja, genau. Ich habe eine Dame dort kennengelernt, die auch ja auf dem Missionsfeld dort gearbeitet hat und wir haben uns ineinander verliebt, wir haben geheiratet und sie wollte gerne studieren und das ist eine kluge Frau und ich habe das auch so gesehen, dachte, es wäre Verschwendung, wenn nicht, wenn sie es nicht tun würde. Ich für mich selber hatte damals eigentlich gedacht, so ich bleibe in Afrika. Mhm. Ich hatte gar nicht geplant, wieder zurückzukommen, aber für sie sind wir dann quasi wieder zurück nach Deutschland gekommen und dann haben wir uns durchgerechnet. Ich habe mein Studium vorher auch abgebrochen. Ich habe vor Kamerun habe ich Maschinenbau studiert und habe es quasi für den Einsatz in Kamerun dann abgebrochen und irgendwie wollte ich immer gerne einen Abschluss machen. Und dann haben wir uns das durchgerechnet, ob wir beide studieren können oder ob ich einfach als Industriemechaniker in der Zeit arbeite. Und der Plan war es, wir gehen zurück, wir studieren oder sie studiert und danach geht's wieder in die Mission. Das war so der Plan. Und ja, wir sind zurück. Ich konnte auch studieren. Ich habe dann als Werkstudent noch gearbeitet und dann konnten wir uns das leisten. Und genau, während ihres Studiums hat sie dann einen Kommilitonen kennengelernt, mit dem sie sich gut verstanden hat und sie hat halt zwei Studiengänge parallel studiert und musste richtig viel büffeln dafür und hat dann halt mit diesem Kerl so eine Lerngruppe gehabt, so eine Zweierschaft gehabt, genau. Und ich habe den Kerl kennengelernt, vorher auch schon, und hatte nie ein gutes Gefühl bei dem, weil ich gesehen habe, in seinen Augen schon gesehen habe, dass er auf meine damalige Frau steht. Mhm. Und ich habe ihr das gesagt und habe gesagt, ich habe da kein gutes Gefühl bei, ob es da nicht andere Leute gibt, mit denen sie studieren kann. Und sie hat aber immer gesagt, nein, mach dir keine Sorgen, ist gar nicht mein Typ und ich bin total glücklich mit dir. Und ja, das lief dann eine Weile so, ich glaube so über ein halbes Jahr haben die sich halt regelmäßig gesehen und irgendwann wurde es dann aber auch komisch, also zwischen uns. Ich habe gemerkt, irgendwie schottet sie sich ab und irgendwie hat sie auch unseren Missionseinsatz hinterfragt und den Glauben hinterfragt und ich habe erstmal gedacht, ja okay, ist ja auch gut, Dinge mal zu hinterfragen, ist ja jetzt erstmal nichts Negatives. Aber sie hat dann so gar kein Interesse mehr gezeigt, in manchen Punkten. Und dann ist unser Liebesleben auch irgendwie anders geworden. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und habe sie darauf angesprochen und das hat sie zu der Zeit noch geleugnet. Und dann ist sie aber irgendwann ist sie dann nachts erst ganz spät, also um 4 Uhr morgens nach Hause gekommen. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass sie so lange lernt. Ja, doch. Und dann hätten sie noch Pausen gemacht und bla bla bla. Und irgendwann kam sie dann wieder so am frühen Morgen und hat mir dann gesagt, also setzt sich so mit aufs Bett und ich werde wach. Und sie sagt so, hey Ben, ich wollte mich eigentlich gerade von dir trennen, aber jetzt, wo ich dich hier so liegen sehe, kann ich das nicht. Gute Nacht, legt sich hin und pennt.
Aha.
Und ich...
Okay.
Ja, und ich dann so, what? Konnte natürlich nicht schlafen, bin dann so
ja, hallo.
Rumgetigert in der Wohnung und am nächsten, also ich saß dann morgens schon in der Küche, dann kam sie irgendwann rein und dann habe ich gesagt, hey, lass uns nochmal über gestern Nacht sprechen, was hast du denn da gesagt?
Habe ich da gehört, du wolltest dich von mir trennen? Ja, wie krass.
Ja, genau. Und dann hat sie das bestätigt und ich habe das noch so jetzt gerade wieder ganz krass vor den Augen. So. Sie lag dann auf, wir hatten so ein Sofa in der Küche stehen und sie lag dann so auf dem Sofa und hat dann irgendwann gesagt, hey Ben, ich muss dir was sagen. Zwischen mir und
ihm
läuft doch was. Und dann habe ich gefragt, schläfst du mit ihm? Schlaft ihr miteinander? Und dann hat sie es bestätigt. Und in dem Augenblick ist alles in mir zusammengebrochen. Also ich habe immer schon eine Vermutung gehabt, aber ich dachte so, sie hat vielleicht einen Crush auf ihn oder keine Ahnung, ist irgendwo unzufrieden mit ihrem Leben, überfordert oder was auch immer. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie da schon irgendwie mir fremd geht.
Ja.
Ne?
Oh Mensch.
Und das war übel. Dann habe ich, ich war zu der Zeit Schlagzeuger in der Church in Düsseldorf und hatte einen Schlüssel für den Gemeinderaum. Und ich weiß noch, ich bin in die Church gefahren und habe mich vor das Kreuz gestellt und habe Jesus angeschrien. Ich habe ihn das erstmal richtig angeschrien und habe gesagt, wie kannst du das zulassen, dass dieser Heide, die Frau von einem Mann Gottes vögelt. Wie kannst du das zulassen, dass ich mit so viel Scheiße beworfen werde, dass mir das so weh tut? Wie kannst du das zulassen? Und haben auch gesagt, hey Gott, ganz ehrlich, du bist allwissend. Du wusstest ganz genau, was passiert. Warum hast du mir nicht spätestens, als ich vor dem Altar stand und sie auf mich zugelaufen ist mit ihrem Blumenstrauß in der Hand, hättest du sagen können, lauf Ben, sie wird dir einmal das Herz brechen, renn. Und hat er nicht gemacht. So. Und das habe ich ihm vorgeworfen, habe gesagt, wie kann das sein so, dass ich da jetzt durch muss. Das war richtig übel und sie ist dann auch direkt zu ihm gezogen, weil sie hat irgendwie nicht dann, sagt es halt zu cringe, wenn wir jetzt zusammen in einer Wohnung wohnen, so, dann ist sie halt direkt zu ihm gezogen. Und ich war dann zu Hause und ich wusste ja, wo der Typ wohnt. Und mein Plan war, ihm eins aufs Maul zu hauen. Und ich hatte das ja geplant und an dem Tag, an dem ich ihm eine aufs Maul hauen wollte, habe ich auf meinem Handy eine Push-Nachricht gekriegt von der YouVersion,
von der App-Bibel.
Und da stand dann so, ja, lies mal jetzt den Vers des Tages.
Da bin ich nicht gespannt.
Da habe ich den Vers des Tages gelesen und der stand in Lukas 6, der Typ, der heißt Lukas. Und ich, in der Zeit war es wirklich immer so, dass der Name mich übelst getriggert hat. Ich habe Also wenn sich die eine bei mir mit Lukas vorgestellt hat, dann ich habe ihn direkt schon ja, nicht gemocht.
Was stand in dieser Stelle? Sag es bitte.
Und Lukas 6, Vers, ich glaube 26 oder so, ich habe es nicht mehr ganz genau, er stand auf jeden Fall drin, hey yo, wenn du Gott liebst, dann musst du die Leute, die dich mit Scheiße bewerfen, also die dir Böses wollen, musst du lieben. Und die Leute, die dich verfluchen, sollst du segnen. Und so halt. Und dann wusste ich, dass Gott mir sagen will,
hau ihm nicht aufs Maul.
Und dann habe ich halt diese Entscheidung getroffen, ihm keine aufs Maul zu hauen und habe gesagt, okay Gott, dann will ich aber sehen, dass du ihm aufs Maul haust. Komm mit deiner heiligen Faust und zermalme ihm. So, diese Gedanken hatte ich. Ja, und dann hat Gott auch zu mir wieder gesprochen und hat gesagt, hey, du kannst dich nicht Benjamin Forgiven nennen, wenn du selber nicht vergeben kannst. Ne?
Und jetzt hat ja die Geschichte, könnt ihr sagen, weil du dann treu warst, hat die Sache ein gutes Ende genommen. Und das, so ist es ja nicht gekommen. Du hast deiner Frau einen Rückweg gelassen in deinem Herz, sie hat ihn nicht genommen. Mhm. Nach dem Trennungsjahr kam es zur Scheidung und zu dem Zeitpunkt war sie dann auch noch schwanger und hat ein Kind gekriegt von ihm.
Ja.
Das war ja dann nochmal ein Schlag in dein Gesicht.
Total. Ja, voll. Ja, das war halt immer mein Traum gewesen, ne? Vater zu werden und mit ihr ein Kind irgendwann zu haben und dann Familie zu gründen.
Und nochmal ein Traum, der zerplatzt.
Genau, da kam halt eins nach dem anderen. Und ich habe ihr sogar damals noch gesagt, ich nehme sie zurück, sogar mit Kind. Weil ich glaube, ich kann es lernen, dieses Kind zu lieben. Und sie meinte so, nee, sie will halt, dass er Verantwortung dafür übernimmt. Weil das war meine Bedingung war, wenn sie zurückkommt und ich das Kind nehme, dann darf er keinen Anspruch darauf haben, dann adoptiere ich es quasi.
Ja, ich verstehe.
Also,
Ja, also damit nicht er noch in eurem Leben die ganze Zeit mit drin rumwabert.
Ja, genau.
Jetzt machen wir mal einen Schnitt, der sich vielleicht für den Hörer jetzt ein bisschen hart anhört, aber wir kommen nochmal drauf zurück. Das ist jetzt praktisch der Cliffhanger mitten in der Show. Und gehen nochmal ganz kurz zum Hip-Hop hin.
Mhm.
Und der ist ja in deinem Leben weitergelaufen und der wurde ja immer konkreter und konkreter.
Ja.
Du hast Songs veröffentlicht, du hast Beats gebaut und die auf einem unheimlich hohen Niveau. Im Moment sitzen wir gerade in deinem Studio in Stuttgart. Wer hätte das gedacht, Ben? Wahrscheinlich nur wenige Straßen von entfernt, wo Freundeskreis damals ihre Quadratur des Kreises aufgenommen haben. Also,
lustig.
So schließt sich eigentlich ein gewisser Kreis.
Mhm.
Du hast dann einen Job angefangen und allein wie es zu dem Job kam, wäre nochmal eine spannende Sendung wert. Mhm. Aber ich verweise da auf den Podcast von Kevin Neumann, wo du das schon mal erzählt hast. Super spannend. Und arbeitest heute bei Lubu Beats. Und das ist eine Arbeit, wo du als Hip-Hop-Producer arbeitest, aber eben für Jungs und Mädels, die sonst keine Möglichkeit hätten, um Beats zu machen oder um aufzunehmen. Erzähl mal ein bisschen was von Lubu Beats und vor allem von deinem Herz dahinter. Ich merke so von deinem Herz her, das, was du an Entwicklungshilfe in Afrika gemacht hast, machst du jetzt eigentlich ein Stück weit im Hip-Hop ist hier auch Entwicklungshilfe, oder?
Ja, man kann das so sehen. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber es ist ein cooler Vergleich, ja. Also, als ich angefangen habe, Musik zu machen, da habe ich mir eigentlich immer so jemanden gewünscht, der ich heute sein kann. Ich habe immer mir jemanden gewünscht, der mich mal an die Hand nimmt und sagt, hier, komm, ich helfe dir ich zeig dir, wie man produziert, oder ich produziere für dich, ich helfe dir beim Songwriting, ich zeig dir alle Tricks und promote das vielleicht auch noch. Und das machen wir jetzt hier bei Lubu Beats. Lubu steht für Ludwigsburg und Beats halt einfach für die Musik, für unseren Herzschlag aber auch. Und wir haben zwei Tonstudios in Ludwigsburg. Und unser Herzschlag ist es wirklich, die Menschen, die jungen Menschen, die sind zwischen, ja mittlerweile sind auch wieder ein paar Jüngere dabei, die sind so zwischen 16 und 30. Der Älteste ist sogar 36.
Wow.
Ja. Also zwischen 16 und 36.
Was für ein Range.
Ja, sind wirklich ein Künstlerkollektiv mittlerweile. Und unser Herzschlag ist, diese Leute ja einfach zu supporten, weil die Leute kommen aus eher sozial schwachem Umfeld. Ja. Die haben nie gelernt, die wenigsten von denen haben musikalische Ausbildung gehabt, die haben nie ein Instrument gelernt und haben auch nicht das Geld, sich in Tonstudios einzukaufen.
Na klar.
Aber lieben diese Musik und sind super kreativ und haben so krasse Lebensgeschichten. Die haben einfach was zu erzählen. Ja, wir haben einfach ein Umfeld geschaffen, in dem sie das ausleben können. Die kommen zu mir ins Tonstudio und ich produziere halt die Beats, die Songs für die. Ich helfe denen beim Songwriting, wenn die Hilfe brauchen. Es gibt Leute dabei, die sind schon sehr weit und brauchen keine Hilfe und schreiben absolut geile Songs. Es gibt aber auch Leute, die die fangen gerade erst an. Und
die brauchen so einen Startschuss,
ja, genau.
Am Anfang, ja. Übrigens, wer sich von euch dafür interessiert, ich verlinke Lubu Beats in den Shownotes, dann könnt ihr da mal draufklicken und da kann man dann auch reinhören in Sachen.
Ja, genau. Cool, danke.
Ja, natürlich, ich feiere die Arbeit mega, die ihr macht, weil ich das selber, ich bin seit 22 Jahren an Schulen im deutschsprachigen Raum unterwegs und mache auch Lyric-Workshops mit Schülern. Und dann festzustellen, wenn ein Lehrer zu mir kommt, nachher sagt, der war völlig verschlossen und hier offenbart er sein ganzes Leben in einem Text, weil Hip-Hop genau das eben kann.
Mhm.
Und letztendlich ist es bei dir ja auch so. Du lässt ja auch ganz tief, wenn man deine Songs hört, lernt man dich ja unheimlich kennen. Und das geht auch sehr, sehr tief. Und ich finde auch die Baustellen, die Kämpfe, das Ringen macht deine Musik tiefer.
Ja, du bist schon irgendwie.
Nicht der happy, clappy, bling, bling Rapper, der dick pimpt, sondern der da eben auch tief schauen lässt. Aber was ich bei deinen Tunes auch raushöre, Ben, und das feiere ich heftig, ist das tiefe Vertrauen, das du in Gott hast, trotz der Tiefen, die du durchgemacht hast. Und ich möchte jetzt auf einen Punkt nochmal zurück, der mir vorher witzigerweise aufgefallen ist. Du hast gesagt, du warst immer eher der ängstliche Typ.
Mhm.
Und jetzt bist du mit Jungs von der Straße zusammen, die ja einen sehr rauen Ton haben. Überhaupt Hip-Hop hat einen sehr rauen Ton drauf.
Ja.
Und ihr macht das nicht nur in Ludwigsburg, sondern du hast jetzt vor ein paar Monaten auch angefangen, das Ding in Frankfurt zu starten. Und da gab es ja durchaus dann auch schon Begegnungen und Situationen, die brenzlig waren für einen ängstlichen Typ, ganz schön heftig.
Mhm.
Magst du mir die eine Geschichte, ich sag mal, als Schlagwort Gangster im Fahrstuhl. Magst du die mal noch kurz erzählen, weil es ist unfassbar.
Mhm. Ja, also genau, wir glauben, dass das Konzept, was wir hier haben, auch in anderen Städten funktionieren kann. Und
unbedingt.
Frankfurt, jeder weiß, Frankfurt ist auch eine Hip-Hop-Hochburg.
Ja, hey, damals Rödelheim-Hartram-Projekt, das war für mich.
Ja, genau. Und deswegen haben wir Anfang des Jahres da ein Projekt gestartet mit einem Jugendzentrum und einer Gemeinde zusammen. Und ja, ich bin regelmäßig eine Woche pro Monat in Frankfurt gewesen.
Okay.
Und in einer Situation war es tatsächlich so, das Ganze läuft in der Nordweststadt ab.
Mhm.
Das ist auch einer der berühmt-berüchtigsten
Brennpunkte
dort.
Ja.
Und ich gehe abends vom Studio wieder nach Hause. In dem höchsten Hochhaus habe ich gewohnt, im 17. Stock. Und gehe an so einer Gruppe Leute vorbei, die chillen da auf so einer Bank und rauchen Weed und ich gehe dran vorbei und die unterhalten sich, die registrieren mich und hören plötzlich auf zu reden, gucken alle nur noch. Und weil wir halt Augenkontakt hatten, habe ich sie gegrüßt. Sie sagt irgendwie, keine Ahnung, hi, guten Abend oder so. Oder habe nur genickt oder ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber ich bin weitergegangen und habe mich da auch schon gefragt, so, war das richtig oder nicht? Ja, eigentlich. In Frankfurt hat man mir gesagt, musst du nach unten gucken oder immer geradeaus und guck die Leute nicht an. Einfach nicht angucken. Einfach nicht in die Augen schauen. Und ich habe denen voll in die Augen geschaut und auch noch gegrüßt. Richtig dumm, ey. Egal. Ich laufe auf jeden Fall weiter zu meinem Hochhaus und hatte schon das Gefühl, ich werde verfolgt. Und ich drehe mich um und tatsächlich ist einer von den Jungs schnellen Schrittes, damit er mich aufholt, hinter mir hergelaufen.
Jetzt wird's am heiß.
Und dann gab es da so eine Haupttür in dem Gebäude. Und ich schließe diese Haupttür auf, ziehe den Schlüssel raus, drehe mich um und dann sehe ich, wie der rennt und auch schon diese Warte-Warte-Warte-Bewegung macht.
Und du hast gewartet?
Ja, ich dachte mir so, also okay, was machst du? Das war auch innerhalb von Sekunden musste ich das entscheiden. Ich dachte so, wenn du die Tür jetzt zuziehst, dann, keine Ahnung, der kann ja überall klingeln, irgendeiner macht
ja,
auf und dann
rein,
schau,
und dann
der kommt auf jeden Fall rein
ja,
und dann denke ich mir, denkt er, ich habe irgendwas zu verbergen oder so. Ich wollte auch keine Angst zeigen, aber ich hatte Schiss. Und ich stelle mich dann, also ich halte ihm dann die Tür auf, er kommt rein und sagt, wir stehen dann beide vor dem Fahrstuhl, wir rufen den Fahrstuhl und es dauert halt ein bisschen, bis der unten ist, bei so einem Hochhaus. Und dann fing er schon an, voll. Und er guckt mich so die ganze Zeit an. Ich habe ihn gar nicht angeguckt, weil dann ist mir wieder eingefallen, ich darf ihn nicht angucken. Ich gucke so auf den Boden und so halt so in der Gegend rum und ich sehe aber im Augenwinkel, dass er mich anguckt. Und auf einmal spricht er mich an und sagt, ey, wer bist du eigentlich? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich so, ich bin Ben. Und ja, du hast mich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier. Ich wohne immer mal eine Woche hier. Und er so, ja, was machst du hier? Und dann sagt, meine ich so, ja, ich bin Musikproduzent und ich arbeite mit den Jungs aus dem Jugendzentrum. Da gibt es einfach ein paar Leute, die haben Bock, Rap-Musik zu machen und ich supporte das. Also, aha, aha. Dann geht der Fahrstuhl auf, er geht rein, drückt nichts, wartet, bis ich drücke, in welchen Stock ich fahre. Und ich drücke dann die 17, der Fahrstuhl geht zu. Und dann macht er einen Schritt auf mich zu und sagt, nee, jetzt mal ohne Scheiß, wer bist du und was machst du hier? Und diese Augen, die waren so steinhart. Ich wusste, Alter, wenn ich jetzt irgendwas Falsches mache, wenn ich jetzt frech werde oder so, oder
dann
ihm sage, wie redest du mit mir, dann ciao. Deswegen habe ich gesagt, ohne Scheiß, ich habe dir doch gesagt, ich bin Musikproduzent. Ja, mit wem arbeitest du denn? Hat er gefragt und dann habe ich ein paar Namen, Name-Dropping gemacht und Gott sei Dank kannte er die Leute, weil die Nordweststadt,
ja, da kennt man sich,
da kennt man sich,
Hut. Ja, ja,
ja, genau, 12.500 Leute wohnen da und die kennen sich einfach alle und er wusste direkt, dass ich nicht aus Frankfurt komme, an meinen Klamotten hat er das gesehen, dass ich nicht aus Frankfurt komme und dann habe ich das Name-Dropping gemacht. Dann drückt er auf den Fahrstuhl, also auf den, damit der Fahrstuhl an der nächsten Haltestelle hält und aufgeht. Und dann ja, geht die Tür auf und sagt er, okay, ich glaube dir, ich kenne die Leute, die du gesagt hast. Er sagte, wir dachten, du wärst Kriminalpolizei, irgendwie undercover hier unterwegs. Und hätte ich dir es nicht geglaubt, du wärst hier nicht lebend rausgekommen. Ich schwöre dir, du wärst hier nicht lebend rausgekommen. Dann hat er sich umgedreht, ist die Treppen dann wieder runtergelaufen und ich war dann weiter in 17 und hab...
Shaking, ja.
War richtig am Shaken und hab dann oben, hat mir dann Hauskreis, dann habe ich mal ein paar Leute gefragt dort, so, ey, was ist denn da, wie läuft das denn hier ab? Und dann haben die gesagt, ja, die schieben Paranoia, weil die früher wirklich die Kripo in diesem Gebäude, weil das höchste Gebäude in dem Viertel ist, gewohnt und die haben sich da ein Zimmer gemietet und haben halt mit dem Fernglas geguckt, wo getickt werden wird und dann haben die das Ding gesprengt, ne? Und deswegen hatten die Paranoia und deswegen war er dann auch so aggressiv mir gegenüber.
Krass. Für den Jungen, der sich als ängstlichen Typen sieht und sagt, er kann kein Held sein.
Mhm.
Ist das aber ganz schön krass, was du machst, dass du dich diesen Situationen aussetzt, weil offensichtlich so viel Herz für die Jungs da ist bei dir. Und ich habe ein Interview gelesen von dir und da hast du dich in dieser Aufgabe beschrieben als jemand, der das Herz hat, Brückenbauer sein zu können zwischen den Menschen von der Straße und dem Glauben.
Mhm.
Und würdest du sagen, das ist da dein Herz dahinter?
Ja, voll. Also ich glaube, du kriegst die Leute nicht einfach so in die Kirche. Die werden sich da unwohl fühlen, wenn ich sehe, wie meine Leute allein rumlaufen. Ich habe mal ein Experiment gestartet. Ich hatte einen Reisedienst, habe meinen meine Aufgabe quasi, mein Job in verschiedenen Gemeinden vorgestellt. Das ist ja spendenbasiert, ja. Spender zu finden. Und ich bin mit Jogginghose und so einer Umhängetasche da rein in die Church. Und ich war keine 2 Minuten in dem Gebäude, da kriege ich schon den ersten Spruch, aha, mit Jogginghose? So der Blick und dann so.
Oh Mann, komm schon.
So, ja.
Oh, da muss echt was passieren, hey.
Und ich dachte mir so, hey, wenn einer von denen einfach so mitkommt, der weiß doch gar nicht, dass es da einen Dresscode gibt. Oder es gibt ja eigentlich auch gar keinen Dresscode.
Er ist gleich nicht
eigentlich
willkommen, bei Jesus gab es auch keinen Dresscode.
So, genau. Und er kommt und wird dann so angeguckt, denkst du, die sind zu blöd, diese Blicke nicht zu checken.
Ja.
So, die kommen nicht mehr, die werden sich da unwohl fühlen.
Ja.
Und unsere Gemeinden sind einfach nicht ready für solche Leute. Und deswegen versuchen wir, die Church zu denen zu bringen.
So cool.
Und diese Brücke, du kannst halt Brückenbauer sein, wenn du eine Beziehung zu den Leuten hast.
Ach,
und ich
so
finde
gut.
Einfach, es gibt keinen intimeren Ort als so ein Tonstudio.
Absolut.
für Musiker jedenfalls nicht.
Du bist nackt jedenfalls da drin.
So,
ja.
Genau. Und über diese Arbeit im Tonstudio bauen wir eine Beziehung auf. Und erst wenn die Beziehungsebene stimmt, kannst du in ihr Leben reinsprechen und kannst
ja,
du denen auch
natürlich.
Kannst du denen von Jesus erzählen und erst dann würden sie dir auch in die Gemeinde folgen.
Ja, aber und so. Das hat Jesus ja selber auch vorgelebt. Deswegen haben die religiösen Leute ihm vorgeworfen, er wäre ein Freund der Sünder.
Ja, klar.
Weil er Beziehung gelebt hat mit ihnen. Und du machst das heute über Hip-Hop. Ben, ich rezitiere dich selber nochmal. Aber was kann Gott mit mir anfangen? Das war eine deiner Fragen, die du vorher hattest. Und schau mal, was er tut. Und das in deinen Tälern, in dem Struggle, den du hast. Und trotzdem, was ich so cool finde, ist, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung.
Amen.
Es heißt nicht, dass das alles easy going ist, gar nicht. Und diese Einstellung und Denke von Happy Clappy ist auch von der Realität ganz weit weg. Das weiß ich auch. Aber trotzdem hat Gott dich im letzten Jahr nochmal richtig überrascht. Weil, das darf ich sagen, du bist wieder verheiratet.
Yes. Halleluja.
Und du bist richtig happy.
Mhm.
Und du wirst Vater.
Yes.
Also auch dieser Traum ist nicht zerplatzt, sondern es ist anders gekommen, als du es gedacht hast. Du hast auch nicht gedacht, dass du so eine Schleife drehen musst, aber das kommt wieder.
Ja, voll.
Und du hast eine aktuelle Single draußen, die heißt Paris, überwintern bei Gott.
Mhm.
Ben, jetzt zum Ende von dem Podcast, was ist denn überwintern bei Gott?
Das kann man auf verschiedene Art und Weise betrachten und ich bin auch stark dafür, dass man das auf verschiedene Art und Weise betrachtet. Also einmal kannst du, ich mag den Winter eigentlich gar nicht.
Mhm.
Ich bin ein absoluter Sommermensch. Ich brauche Sonne, ich brauche lange, helle Tage. Und finde den Winter ehrlich gesagt immer sehr deprimierend.
Mhm.
Und immer wenn so der Herbst so in den Winter rein fadet, sehne ich mich immer danach selber so ein Grizzly zu sein, der sich in so eine Höhle einmurmelt und dann im Frühling erst wieder rauskommt, einfach den ganzen Winter durchschläft. Und dieses Überwintern bei Gott ist das, ich gerade im Winter noch viel mehr auf Gottes Nähe angewiesen bin, auf seine Umarmung, auf seine Wärme, damit ich nicht wieder in so depressive Gedanken falle.
Ja.
Das ist einmal überwintern bei Gott auf die Jahreszeit bezogen, ja, Winter.
Sogar fast ein bisschen, ich sehe gerade das Bild so von einem Winterschlaf und in Gottes Höhle
so, genau.
Birgst du dich.
Ja, ja. Genau. Das soll es auch sein, so einfach so in seinen warmen Armen schlafen, bis die Sonne wieder kommt. So. Aber der Winter muss ja nicht immer nur eine Jahreszeit sein, es kann ja auch eine Lebensphase sein.
Ja, und du hast viele Winter gehabt, Benne.
Und ich habe einen richtig kalten Winter gehabt und ich hätte das ohne Gott nicht geschafft. Ohne Gott wäre ich da nicht durchgekommen und deswegen habe ich quasi bei Gott überwintert. So, und ja. Daher kommt
Gott war dein Survival-Modus.
Ja, genau, voll.
Wow. Ben, wer ist Jesus für dich?
Jesus ist auf erster Linie ist das mein Retter, derjenige, der meine Brücke zu Gott tatsächlich, derjenige, der mir gezeigt hat, dass man dieses Leben leben soll und dass es cool ist, auch einfach so zu leben wie Jesus. Ich finde, es ist einfach das größte Vorbild für mich. Mhm. Die Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, die Art und Weise, wie er auch mit Heuchlern umgegangen ist, mhm. die Art und Weise, wie er einfach Leidenschaft für Gott, für sein Reich und für den Menschen in seinem Reich hat, finde ich so faszinierend. Ist ein großes Vorbild und er ist natürlich auch so mein Freund, mein engster Vertrauter, ne? Ist, ja, genau. Hat schon so ein bisschen Daddy-Vibes.
Ach, sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Ben, ich danke dir für diesen ehrlichen Talk und kann jedem da draußen nur empfehlen, hört rein in die Songs von Benjamin Forgiven. Den Song Paris, Überwinter bei Gott, den habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr direkt draufklicken und landet beim Videoclip dazu. Und dir wünsche ich wirklich Gottes Segen und alles Gute für deinen weiteren Weg. Ich feiere das sehr, was ihr macht auch. Alles Gute euch für Lubo Beats und für all die nächsten Abenteuer. Und jetzt für das nächste große Abenteuer, Daddy Vibes, nämlich selber zu kriegen.
Ja, voll.
Sehr cool. Und euch danke ich fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Auch wenn ihr das Ding teilt und über Social Media verbreitet, macht das sehr gerne. Auch mich findet ihr in den sozialen Netzwerken. Link zu Insta ebenfalls in den Shownotes. In diesem Sinne, alles Gute euch. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.